So, Heinz, schauen wir uns doch tatsächlich mal die Interessen, die dort in diesem Krieg aufeinandertreffen, an. Schauen wir einmal, was sind denn, ganz ohne Parteilichkeit für die eine oder andere Seite, die Interessen, die Israel in diesem Krieg voranbringt, vorantreibt?
Gut, ich will probieren, die Interessen Israels darzustellen. Kleine Bemerkung nebenbei zu unserer letzten Sendung, die sich auch schon mit diesem Thema befasst hat, haben wir eine Mail gekriegt. Das ist uns übrigens immer recht, weil der Radio ist ja eine Einwegkommunikation und so haben wir dann wenigstens eine Rückkopplung. Also wenn ihr euch auf die Art und Weise mit uns ins Benehmen setzen wollt, ist uns recht. Entweder über Radio X oder Farbe Rot. Der Hörer, der uns da gemailt hat, der hat allerdings unsere Stellungnahme zu den Interessen Israels ganz gründlich missverstanden. Deswegen hier nochmal, und der geneigte Hörer möge jetzt aufmerksam sein. Für die Interessen Israels, um denen auf den Grund zu gehen, da liefert sogar die israelische Staatsideologie noch einen sachdienlichen Hinweis. Die israelische Staatsideologie, die kündet bekanntlich von einem tapferen, kleinen Siedlervolk, das in einem Meer von Feinden seine Heimstatt behaupten muss und deswegen die Sicherheit seiner Staatsgründung garantieren können muss. Die Sicherheit seines Staatsgründungsprojekts. Das ist der Schlüssel. Wenn man jetzt die moralische Rechtfertigung, die in dieser Ideologie drinne steht, abzieht, dann ergibt sich daraus nämlich durchaus ein Hinweis darauf, wie Israel seine Staatsraison definiert. Das Projekt einer Staatsgründung, eines neuen Staates mit Landnahme und Ansiedlung eigener Volksgenossen darauf. Dieses Projekt einer Staatsgründung in einer imperialistisch längst eingerichteten Welt, das ist eine Gewaltaffäre. Und zwar nicht bloß einmalig bei der Gründung, bei der Landnahme, sondern dauerhaft. Dauerhaft nicht nur, weil Israels Landnahme nicht fertig war, sondern ein paar Etappen lang zugelegt hat. Israel hat expandiert, sondern eine dauerhafte Gewaltaffäre. Auch und vor allem deswegen, weil dieses Staatsgründungsprojekt sich seine eigenen Feinde schafft und immerzu wieder schafft. Einerseits halt die vertriebenen Ansässigen, die das Pech hatten, zufälligerweise da schon zu sein, wo dieser Staat sich aufpflanzen wollte. Und andererseits staatliche Rivalen drumherum, die da drin ein, übrigens ganz zu Recht, ein Konkurrenzprojekt für die regionale Vorherrschaft gewittert haben und sich die vertriebenen Palästinenser auch zum Instrument hergerichtet und gehalten haben, um gegenüber Israel ihre Ansprüche auf staatliche Vormacht zu verfolgen. Israel schafft sich seine eigenen Feinde. Deswegen braucht Israel auf der anderen Seite seine eigenen Freunde, seine eigenen Hintermänner, die am Interesse Israels für ihre eigenen Interessen etwas Auszunutzendes finden und sich deswegen mit ihrer überlegenen Gewalt hinter das Projekt Israels stellen. Naja, Man weiß ja, wie das gelaufen ist. Vor allen Dingen in den USA hat Israel seinen Hintermann gefunden. Die USA haben es für zweckmäßig befunden, über einige Jahrzehnte hinweg am Verhältnis zu Israel zu ermessen, ob Staaten in dieser Gegend pro- oder anti-amerikanisch gewickelt sind, und hat viel dafür getan, diesen Staaten ihren Anti-Amerikanismus auszutreiben und in Pro-Amerikanismus zu überführen, schon wieder eine Gewaltaffäre dicksten Ausmaßes. Also gestützt vor allen Dingen auf die USA, definiert Israel seine Sicherheit, und zwar so ausgreifend, dass, naja, Sicherheit heißt ungefähr so viel, die Sicherheit Israels ist dann, nur dann und erst dann gewährleistet, wenn kein Schwein in der näheren und weiteren Umgebung irgendeinem Israeli auch bloß ein Härchen krümmen kann. Wenn Israel seine Sicherheit so und so ausgreifend definiert, dann ist diesem Maßstab überhaupt nur dann Genüge zu tun, wenn Israel als die fraglos überlegene, und das heißt zuallererst militärisch überlegene, regionale Vormacht fertiggestellt ist. Die regionale Vormacht, die allen nahen und weiteren Anrainern ihr Sicherheitsbedürfnis als deren verbindliche Staatsräson diktieren und im Bedarfsfall mit kriegerischer Überlegenheit einbläuen kann. Diese Lektion, die wird zurzeit gerade dem Libanon verabreicht. Als Herberge der Hisbollah ist seine Staatlichkeit nichtig und wird von Israel mit allen kriegerischen Schikanen dem israelischen Sicherheitsbedarf unterworfen.
Naja.
Die Lektion kriegt gerade der Libanon verabreicht.
Und vor allen Dingen, es ist ja auch so, wenn wir uns jetzt anschauen, hier gründet sich ein demokratisch verfasstes, kapitalistisch funktionierendes, modernes Staatswesen Israel und definiert seine Sicherheitsinteressen aufbauend auf dem, was ist, an Ansprüchen in der ganzen Umgebung hat und legt fest, das und das und so weit können wir derzeit unsere Interessen treiben. So weit, wie wir unsere Interessen definieren, geht auch unsere Sicherheit. So weit, wie wir unsere Interessen in andere, nämlich konkurrierende Projekte hineinlegen, weil diese Projekte unserem Anspruch widersprechen, geraten wir mit diesem auch aneinander. Wir haben es also zu tun damit, dass hier die Gleichung, die in unserer Weltordnung gilt, Sicherheit, das heißt überlegene Kriegskompetenz, überlegene Gewaltkompetenz, von verschiedenen Seiten angewandt und von der überlegenen Seite, gar nicht überraschend, vorangetrieben wird. Gegenüber dem Libanon, was stellt man dort fest? Hier stellt sich Israel einerseits auf den Standpunkt, es gibt dort noch organisierten Widerstand gegen Israels ausgreifenden Sicherheitsinteressen. Gerade von der Hisbollah, die sagt, eine Zurücksetzung aller Interessen, die arabische Staaten in dieser Region haben, wollen sie nicht hinnehmen. Begründet, wie immer, in dieser Region gern mit einer religiösen Überhöhung. So, und diese eine Seite, der organisierte Widerstand gegen Israels ausgreifenden Sicherheitsinteressen ist auszulöschen, ist die eine Seite eben das, was das israelische Militär sich als Zweck der Unternehmung vorführt. Aber es ist noch gar nicht alles, weil es geht darum, hier wird gleich deutlich gemacht, allein die Hisbollah, das ist viel zu wenig, als dass allein die Hisbollah bekämpft würde. Hier heißt es gleich, die Hisbollah hat Hintermänner. Die Hisbollah hat Unterstützer. Und zwar, wen denn? erstens so eine Art passiven Unterstützer in Israels Sicht, nämlich die libanesische Regierung hat gegenüber den Hisbollah nicht die Macht, diese Bewegung einfach fertig zu machen, einzusperren und so weiter. Die Frage, ob diese Regierung das überhaupt will, ob in Libanon überhaupt ein Konsens besteht, dass man nach 20 Jahren, 15 Jahren Bürgerkrieg wieder einen neuen Bürgerkrieg vom Zaun brechen wollte. Nein, diese Frage wird überhaupt nicht gestellt. Es wird einfach gesagt, diese libanesische Regierung, die muss bestraft werden dafür, dass sie ohnmächtig ist, das zu machen, was wir von ihr erwarten, nämlich Feinde Israels vollkommen wehrlos zu machen. Die Frage, warum sind denn die Feinde Israels nicht wehrlos? Diese Frage wird auch beantwortet, nämlich parteilich und offen. Die Frage heißt, und es ist ja wahr, die Feinde Israels in der Hisbollah, genauso wie die Feinde Israels im palästinensischen Staatsgründungsprojekt, das mit dem israelischen sich beißt, weil es sich um das gleiche Land schlägt, ja, diese Feinde Israels, das sind genauso Staaten wie Israel, die in ihrer Umgebung nicht einfach gleichgültig schauen, ach ja, da macht der eine dies, der andere das, sondern es sind auch anspruchsvolle Staaten einer kapitalistischen Welt, die sagen, sie wollen auch Einfluss haben. Sie wollen nicht einflusslos sein. Und besonders Syrien und Iran sehen sich als Konkurrenten Israels. Hier ist ein israelischer Staat, gestützt durch die Vereinigten Staaten, der es schafft, sich zu einer beherrschenden, überlegenen militärischen Macht in dieser Region zu machen und damit den anderen Staaten zu bedeuten, alles, was ihr euch politisch vornehmt, ökonomisch in Angriff nehmt, was ihr strategisch euch als Ziel setzt, all dies kann die überlegene israelische Macht zerstören. Syrien und Iran umgekehrt kalkulieren in der gleichen Art und Weise, allerdings mit anderen Mitteln. Sie stehen auf dem Standpunkt, nein, sie geben anders als Ägypten und Jordanien nicht auf. Sie sind diejenigen, die in dieser Region die Frage, die ihnen auferlegt wird, nämlich, wenn ihr etwas werden wollt, ökonomisch und politisch, dann müsst ihr euch vollkommen der neuerdings Pax Americana genannten Weltordnung unterordnen. Ihr müsst euch der antiterroristischen Weltordnung der Vereinigten Staaten unterordnen. Ihr dürft nicht so weiter regieren, eure eigenen Zwecke setzen, sondern ihr müsst den amerikanischen Wünschen der Verfügung über den Nahen Osten euch fügen. Und Israel baut sich in diese Frage ein und die Regierungen Syriens und des Irans als anspruchsvolle Staaten, die auch so etwas sein möchten wie Regionalmächte, ja, sie benutzen, genau wie Amerika Israel als sein Mittel benutzt, benutzen Syrien und Iran Befreiungsbewegungen als Mittel ihres Widerstands. Sie haben als solche Unterstützer sich Einflusssphären und Einflüsse verschafft und diese Unterstützer zu schädigen, der Machtlosigkeit zu überführen, an ihnen die Chancenlosigkeit jeglicher Feindschaft demonstrativ sicherzustellen, ist der Zweck, der zweite Zweck der Unternehmung des israelischen Militärs. Hier heißt es also, hier muss gegen Syrien und Iran aufmarschiert werden. Und dann ist es klar, hier wird der libanesische Staat als ein Unterpfand behandelt, als eine Gelegenheit, als ein Einflussgebiet Syriens und des Iran. Und an der Zerstörung dieses Landes wird gezeigt, hier gilt aus Israels Sicht nichts anderes als die Chancenlosigkeit gegenüber der überlegenen Macht, die wir in Anspruch nehmen. Und damit fordert Israel diese Staaten heraus, denn jede Machtposition, die diese Staaten aufgebaut haben, wird jetzt ja militärisch bekämpft. Der Punkt, Syrien darf keinen Einfluss in seinem Nachbarstaat Libanon haben. Dafür sorgt Israel und alle seine Verbündeten mit Gewalt. Bedeutet ja, hier wird der engste Verbündete Syriens herausgedrängt. Hier wird das Land, wo Syrien noch vor einigen Jahren Stationen hatte, Militär stationiert hatte, wo Syrien ein Unterpfand dafür hatte, dass sein nationaler Anspruch, Rückgabe der Golanhöhen, Anerkennung als Regionalmacht, jedenfalls als Macht, die in dieser Region, nein, eigentlich nicht eine Regionalmacht, sondern eine Macht ist, die überhaupt einen anerkennenswerten Anspruch hat, dieser Anspruch wird zunichte gemacht und am Libanon sieht man, dieser ganze Staat wird glatt geopfert dem negativen Verhältnis zu Syrien und es wird ziemlich, naja, risikofreudig, möchte man sagen, damit umgegangen, sowohl von Israel wie auch seinem engsten Verbündeten der Vereinigten Staaten, als auch den anderen, die sich in diesem Punkt anschließen. Hier geht es darum, an diesem Staat zu zeigen, solange dort eine militante Widerstandsbewegung gegen Israel mit Raketen schießen kann, hat Israel die überlegene Macht, durchzusetzen, dass keine Macht gegen die eigene sich überhaupt aufstellen kann, dass alles, was gegen Israel ins Feld geführt wird, an Feindschaft demonstrativ der Chancenlosigkeit überführt wird. So, jetzt schauen wir uns doch mal an, was sind denn eigentlich die Interessen der Weltmächte in diesem Punkt? Weil sie alle sind ja heftig eingemischt. Heinz.
Ja, das Erste, was einem da auffallen kann oder auffallen sollte: irgendwo auf der Welt geht ein Krieg los, das geht uns was an, da sind wir gefragt. Da ist unsere Stellungnahme, unsere Aufsicht gefragt. Tja, und wer ist jetzt immer das Wir? Da sind wir gefragt. Doch nicht Laos, Bolivien oder Togo. Es kann ja sogar sein, dass auch diese Staaten irgendeine Stellungnahme zum Libanon-Krieg losgeworden sind. Nur kein Schwein hat davon etwas mitgekriegt. Und nicht bloß nicht in unserer Presse, da ist das nicht für berichtenswert gefunden worden, sondern in dieser Ignoranz spiegelt sich ja ein tatsächliches Kräfteverhältnis. Weder Israel noch auf der anderen Seite meinetwegen Syrien oder Iran, weder die USA noch Deutschland oder Frankreich müssen tatsächlich auf die Stellungnahme von Togo warten oder irgendetwas geben. Gefragt sind also, wenn irgendwo ein Krieg losgeht, immer die notorische Supermacht, aber auch diese notorischen Mittelmächte, die überall auf der Welt eingemischt sind, die deswegen überall auf der Welt Interessen zu wahren haben. Laut eigener Auskunft unserer Standortverwaltung haben wir ja Interessen zu wahren, sei es am Hindukusch oder im Kongo. Und schon gleich ist der Schauplatz Nahost da von allerhöchstem Aufseherinteresse, wo ja seit Jahrzehnten ein hochinteressanter Brennpunkt der Weltpolitik liegt.
Naja, und dieser Brennpunkt der Weltpolitik, man braucht gar nicht darum zu reden. Die Supermacht USA, die einzige Weltmacht, stellt sich hin und sagt: Es gibt ein Verantwortungsproblem. Wir sind verantwortlich für den Weltfrieden. Und das muss man sich erst einmal überlegen. Die Vereinigten Staaten von Amerika sagen, hier ist schon wieder ein Krieg im Gang. Ein Krieg zwischen einem ganz engen Verbündeten von uns und einigen Verbündeten, die wir eher auf die Seite des Abschaffens, Niedermachens stellen. Und wie stellt sie sich hin? Sie definiert die Weltordnung. Sie sagt, diese Weltordnung, die zählt zu unserem Besitzstand. Die Anwendung militärischer Gewalt kontrollieren wir auf der Welt und sofort weiß sie, wie sie zu beurteilen hat. Die Kontrolle der Gewaltverhältnisse heißt für sie, wir haben das Recht, der übrigen Staatenwelt mitzuteilen, wer und warum auf der richtigen Seite steht. Und damit sagt sie auch, ja, Israel, ihr habt von unserer Seite carte blanche, freies Handeln, freies Schussfeld für euren Krieg. Ihr könnt das, was ihr euch vornehmt, in unserem Sinne durchführen. Wir lassen euch. Wir lassen in dem Sinne, ihr handelt in unserem Interesse und ihr könnt handeln, wie ihr wollt. Und so läuft dann auch das Ganze ab. Wir machen Diplomatie für euch. Der amerikanische Präsident sagt, ja, der Angriff auf den Libanon und die Zerstörung dieses Landes, ja, da ist Israel auf der richtigen Seite, das ist Selbstverteidigung, darf natürlich nicht die Souveränität dieses Ländchens antasten, dabei macht es sie ja nun gerade mit Stumpf und Stiel kaputt. Aber der Zynismus dieser Beurteilung macht klar, wie es ist mit der korrekten Reihenfolge von Krieg und Diplomatie, von Wegen. Die Diplomatie ist das Gute, da wird geredet und im Krieg wird geschossen. Nein, Diplomatie ist die Art und Weise der Entrechtsetzung von Macht- und Gewaltakten, von Machtverhältnissen, die beansprucht und mit Gewalt durchgesetzt werden. Und die Stunde der Diplomatie, so nach dem Motto, dann bringen wir das alles auch noch in wunderschöne Resolutionen der UN. Das heißt, dann beanspruchen wir von allen, dass das, was wir selber ins Recht gesetzt sehen wollen, von anderen bitteschön auch als dieses Recht behandelt wird.
Ja, der israelische Botschafter in Berlin, der macht das ja immer so wundernett deutlich, indem er jeden zweiten Tag sagt, die Stunde der Diplomatie ist noch nicht angebrochen. Immerhin nach der Seite hin eine Dienstleistung, als der gute Mann quasi das imperialistische Lehrbuch aufsagt und die korrekte Reihenfolge von Krieg und Diplomatie klarstellt. Die Stunde der Diplomatie ist dann da, wenn der Krieg sein Ziel erreicht hat. Israel baut auf sein Sonderverhältnis zu den USA, dass die USA die israelischen Vorhaben und seine Kriegführung decken und macht sogar sehr drastisch klar, dass es sich die Einmischung von dritten Interessenten verbietet. Diese drastische Klarstellung ist ja bekanntlich neulich erfolgt, als sogar 4 UN-Blauhelm-Soldaten von Israel gekillt worden sind. Die israelische Führung hat gesagt, das sei ein Versehen gewesen, bedauerlich. Andererseits kein geringerer als der UNO-Vorsteher Kofi Annan hat das mit dem Versehen in Zweifel gezogen und hat darauf hingewiesen, dass angeblich diese 4 armen UN-Blauhelme in 6 Stunden 10-mal bei ihrem israelischen Verbindungsoffizier angerufen haben, dass er sie doch bitte verschonen soll. Und dann sind sie doch über den Jordan gegangen. Ich muss sagen, mir ist es egal, ob der Olmert das höchst selbst angeordnet hat oder nicht. Oder ob, was weiß ich, vielleicht ein israelischer Unterführer da Initiative gezeigt hat. Wenn letzteres der Fall gewesen sein sollte, dann hat der jedenfalls den Geist von Israels Verhältnis zu UNO und der dort versammelten Mächte sehr gut getroffen. Israels Stellung zu UNO heißt nämlich, da wollen doch bloß die nur zweit- bis drittbesten Freunde Israels oder gar die Feinde Israels Einfluss gewinnen. Und zwar Israel bremsenden oder vielleicht sogar Israel schädigenden Einfluss gewinnen, und zwar auf eine Angelegenheit, die Israel ganz und gar seiner eigenen Autonomie vorbehalten wissen will, haben wir ja vorhin darüber geredet, die fundamentale Frage seiner Sicherheit. Da verlässt sich Israel am liebsten auf die eigene Zuschlägerkompetenz, beziehungsweise darauf, dass die USA sich hinter Israel stellen und dass mit diesem Verhältnis Israel-USA, mit dieser Sonderbeziehung, Israels Interesse gewährleistet ist und alle Einmischungen von Dritten für Israel eher des Teufels sind.
Ja, diese Dritten sind zurzeit ja auf allen Konferenzen, in allen Kanälen, und sie sagen, kein Gemetzel ohne unsere Mitaufsicht. Das ist so ungefähr der Standpunkt aller großen Mächte, von Russland über Frankreich, besonders prominent, Deutschland und so weiter. Bei jedem Gemetzel sofort spüren sie den Stachel der Einmischung. Eine solche wichtige Region möchten sie doch nicht ohne ihren Einfluss wissen. Schön ausgedrückt hat das Kofi Annan und hat gesagt im UN-Sicherheitsrat, die UN muss handeln und sie muss sofort handeln. Tja, Kofi Annan spricht natürlich als Vertreter der Institution. Er redet so einer Institution, die dafür geschaffen ist, bei jedem Kriegshändel zu fragen, wie stehen eigentlich die anderen Staaten dazu, welche Interessen gibt es an diesem Händel, und die diese Interessen in die Frage überführt, seht ihr da Berechtigungen, und zwar auf welcher Seite? Dieser Zynismus der Diplomatie ist nichts anderes, als die Form zu klären, wer hat mit welchen Interessen an diesem Krieg ein Mitbestimmungsrecht. Und dieses Mitbestimmungsrecht, ja, das institutionalisiert in der UNO, ja, bekommen jetzt die ambitionierten Mitentscheider, UNO, Russen, Chinesen und wer noch alles dort sich rumtreibt, tja, sehr bilateral ausgelegt seit einigen Jahren. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben sich schon lange auf den Standpunkt gestellt, zu sagen, die UNO ist dann eine Institution, die wir achten, wenn sie in unserem Interesse entscheidet, sonst ist sie eben nichts wert. Und darin erkennen eben auch die anderen, dass ein solches Verhältnis zu ihrer Interessiertheit an Einmischung sie sehr ausmischt. Und wenn die bilaterale Allianz USA-Israel dazu führt, dass Amerika in diesem diplomatischen Geschacher dort in den UNO-Gebäuden klar macht, wer entscheidet eigentlich über die Rechtmäßigkeit, wir sagen Veto gegen jeden sofortigen Waffenstillstand und so weiter und so weiter. Also wir berechtigen Israel, einfach seinen Vernichtungskrieg gegen seine Feinde so lang fortzuführen, bis von diesen Feinden quasi nichts übrig ist. Dann kann man darüber sprechen, ob überhaupt, naja, noch was los ist mit diesem Land Libanon und den dort lebenden Menschen. Wenn also dieser Zynismus der Kriegsführung den interessierten Mächten nur deshalb aufstößt, weil sie ausgemischt werden. Wenn sie also in der UN sich hinstellen und sehr lange und mit großer Geduld verhandeln können, bis bessere institutionelle Entscheidungen fallen, bessere UN-Entscheidungen in ihrem Sinne vielleicht etwas gedreht werden, um dies auszunutzen, lange ihre Diplomaten verhandeln lassen, dann weiß man ungefähr, jawohl, es geht um die Frage, wer setzt mit militärischer Macht und der Diplomatie, die diese militärische Macht nutzt, die Fakten und setzt damit dem ambitionierten Rest der Welt eine Frage vor. Entweder ihr sagt ja und macht das, was die Vereinigten Staaten Israel zugestehen, unterstützt diese Sache, oder ihr seid wieder einmal in diesem wichtigen Gebiet dort unten im Nahen Osten mit seinen großen, ambitionierten Staaten und Ölreserven ausgemischt. Tja, Und dann stellen sich diese Mitsubjekte und Mitentscheider, Frankreichs Präsident, unsere Frau Merkel und so weiter vor die Frage, ja, was machen wir denn dann mit diesem Krieg?
Die Optionen ausgemischt sein oder bloßer Ja-Sager zu sein, sind beides für unsere Mittelmonsterchen da. Keine wünschenswerten Optionen. Also mobilisieren Sie auf allen diplomatischen Kanälen all Ihren Einfluss, um erstens mal den Schauplatz Libanon-Krieg überhaupt unter die Ägide der UN zu stellen und um zweitens im Ergebnis des diplomatischen Schachers Ihre Handschrift kenntlich zu machen, jedenfalls bei dem Spielraum, den die USA da überhaupt nur noch lassen. Da wird jetzt momentan ja gerade wieder drum gerungen, wie man erfährt. Der normalen Menschheit mögen die Unterschiede nicht gleich einsichtig sein, um die es da bei diesem Ringen geht. Die Unterschiede zwischen der Forderung nach sofortiger Einstellung der Feindseligkeiten, so Frankreich, oder einem Aufruf zur Einstellung der Gewalt, so die Lesart der USA, oder einem nachhaltigen Waffenstillstand als Basis der Stationierung einer robusten UN-Truppe und dergleichen. Wie gesagt, unser einem mag das nicht gleich sofort klar sein, aber die maßgeblichen, die diese Unterschiede in die Welt setzen und um den Wortlaut der UNO-Resolutionen bis aufs dritte Komma ringen, die kennen sich da sehr gut aus. Sie ringen auf diese Weise ja um nichts weniger als um ihren Anteil an der Zuständigkeit bei der Verwaltung dieses Gemetzels und seiner Folgen. Und als quasi als erster Anwärter auf den Posten des ersten Mitzuständigen bewirbt sich sehr lautstark Frankreich. Sein Berufungstitel ist früher mal Kolonialmacht gewesen im Libanon. Übrigens auch sehr lustig, ein sehr lustiger Berufungstitel. Ehemalige Kolonialmacht ist gleich Anspruch auf heutige Mitzuständigkeit. Ja, insgesamt, nicht bloß für die USA und Frankreich, die da jetzt gerade federführend sind, sondern auch zum Beispiel für Deutschland. Merkel, all diese Weltpolitiker, die bemühen das Leiden der Menschheit einzig und allein dafür, um ihre imperialistische Zuständigkeit oder Mitzuständigkeit an diesem Kriegsschauplatz zu untermauern.
Widerlich, ja. Und die Mittelmacht Deutschland? Die Mittelmacht Deutschland beruft sich darauf, wir haben Interessen. Und wir haben aber auch Einfluss. Hinter den Kulissen haben wir einen beträchtlichen Einfluss, so wird gesagt, oi oi. Und mit diesem Einfluss lassen wir uns dann um Engagement bitten, stellen wir auch Soldaten an der Grenze zum Libanon für die Friedenstruppe der UN. Wir sind sehr wichtig, weil wir unterhalten zu beiden Lagern des Konflikts gute Beziehungen. Was heißt das eigentlich? Tja, wenn man nun denkt, unsere Leute, gut, sie schießen wenigstens mit, nicht mit, sondern erst später. Hier geht es darum, dem fremden, souveränen Willen, besonders Syrien, um denen geht es jetzt ja, Syrien ziehen die Deutschen mit ins Boot. Wir öffnen Syrien eine Möglichkeit. Diesem fremden, souveränen Willen Syriens, dem eigenen Willen gemäß zu machen, und zwar mit Unterstützung der Vereinigten Staaten und in deren Sinne, das ist eine Frage der Machtverhältnisse. Und da sind die Mittel unterschiedlich. Syrien werden also einfach die Mittel gezeigt, mit denen man Syrien schädigen kann. Es wird auf Abhängigkeiten verwiesen und es wird erpresst. Das ist die Wahrheit der Diplomatie. Das diplomatische Geschick besteht dann eben darin, in den fremden Staatswillen die Erpressung hineinzuarbeiten, so dass in der Abwägung der Schäden bei Syrien oder Iran der jeweilige Wunsch, was wollen wir von denen, dass die als Politik betreiben, in deren Staatsausrichtung irgendwie hineinkommt. Die Alternative heißt, Hey Syrer, hey Iraner, wenn ihr nicht macht, was wir Deutschen euch verdolmetschen, dann habt ihr die Alternative, dass euer Staatswille sonst überhaupt nicht anerkennenswert wird. Und gar nicht anerkennenswert zu sein, das weiß man, das ist der nächste Schritt zu einer kriegerischen Beseitigung, zu einem Regimewechsel und so weiter. Tja, diese Relativierung ihrer Souveränität, dieses Zurücknehmen, ihr habt hier unsere Verbündeten und so weiter anzuerkennen, ihr habt anzuerkennen, was wir euch sagen, hat ja auch einen klaren Inhalt. Nämlich der Inhalt in diesem Fall, Deutschland, genau wie Frankreich, will sich zurückmelden im Nahen Osten. Es hat beim letzten US-Krieg gegen den Irak nicht mitgemacht und hat festgestellt, damit ist es aus der Neuordnung des Nahen Ostens ausgemischt. Und die Merkel-Regierung hat daraus, tja, wie sagt man so schön, gelernt. Sie will sich jetzt in diesem Fall als ein ganz besonders enger Verbündeter der USA präsentieren. Darum sagt auch der israelische Ministerpräsident Olmert, derzeit hat Israel keinen besseren Freund als Deutschland. Und sie möchte ihre aus dem Irakkrieg ererbte Distanz zur Supermacht tilgen. Diese Distanz eben, die war im Urteil dieser Berliner Mittelmacht nicht bloß angenehm, man brauchte beim Krieg nicht mitmachen und konnte darauf verweisen, hey, die Amerikaner reiten sich da aber doch in eine schwierige Lage hinein, sondern sie hatte auch kontraproduktive Wirkungen, man hatte keinen Einfluss auf die große kriegerisch betriebene Weltpolitik, tja, und jetzt teilt man sich eben seine Mischung aus Pro- und Anti-Amerikanismus gut ein, man möchte in dieser Gegend wieder Einfluss haben, man will in dieser Gegend es wieder hinbekommen, dass deutsche Interessen die entscheidende, eine mitentscheidende Rolle spielen. Und da merkt man wiederum, wie gut anwendbar und wie willkürlich anwendbar da wieder die Lehren der Geschichte und die Moral sind. Die Frage, sollen deutsche Soldaten den Südlibanon besetzen, diesen Staat mit beherrschen, säubern von denen, die wir nicht haben wollen, zur Unterstützung derer, die wir dort haben wollen? All dies wird begründet mit, ja, das sind wir entweder den Israelis schuldig, weil wir haben doch so viele Opfer unter den Juden angerichtet, oder umgekehrt, nein, das ist gerade, weil wir dies einmal gemacht haben, Hitler, klar, darum ist es uns verboten, dies zu machen, darum müssen wir eine andere Politik führen. Beides sind nicht die Begründungen für diese Politik, sondern es sind die moralischen Begründungen, um unwidersprechlich zu machen und jedem den Mund zu stopfen, der fragt, was sind eigentlich die Gründe für diese Sache, weil wir machen es ja aus höchster moralischer Verantwortlichkeit. Wir wollten heute Argumente nennen, die ein Schlaglicht darauf werfen, einen Gegenstandpunkt beleuchten und begründen. Das ist angedeutet hier. Wer diese Sendung noch einmal anhören möchte, weil er vielleicht später eingeschaltet hat, unter www.farberot.de werden wir diese Sendung in den nächsten Tagen zur Verfügung stellen. Dort stehen auch viele andere Sendungen und Material. Wer Material zu dieser Sendung haben möchte, den verweisen wir auf einen Artikel in der Zeitschrift Gegenstandpunkt. Im Heft 2 2002 ist zum Beispiel ein sehr großer Artikel, aber dort findet man einiges zu diesem Thema und sehr viele Argumente. Also da kann man Material zu dieser Sendung bekommen. Auch dafür einen Link www.gegenstandpunkt.com. Das wären Möglichkeiten, sich weiter mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Wir hören uns in 14 Tagen, wie immer, in der ersten und dritten Woche auf diesem Sendeplatz wieder.